Folie blenden. Ich werde mit euch heute Morgen die ersten paar Verse im Matthäus-Evangelium lesen. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar, Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uria, Salomon zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Uzzia, Uzzia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eluid, Eluid zeugte Elessar, Elessar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, Josef, der Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Das sind die Bibelstellen, die man manchmal ein bisschen grosszügig schnell drüber lesen, weil dann geht es ja erst eigentlich ums Wesentliche. Aber wenn wir da mal ein bisschen genauer hinschauen, ich finde das eine ganz, ganz spannende Bibelstelle. Das Matthäus-Evangelium ist ja höchstwahrscheinlich vom Matthäus geschrieben worden. Der Matthäus ist ja der ehemalige Zöllner, also ein bisschen ein Buchhaltertyp, ein bisschen analytischer Vorgehensweise, ein bisschen logisch denkend. Und er will hier eigentlich logisch herleiten, dass Jesus die alttestamentlichen Prophetien erfüllt, und dass er darum der Sohn Gottes ist, der Messias ist. Das ist eigentlich das, was er hier will. Und darum ist ihm wichtig, aufzuzeigen, dass Jesus sowohl vom Abraham wie auch vom David abstammt. Die Frage ist ja ein bisschen, ich meine, am Schluss sagt er ja, Jakob zeugte Josef, der Mann Marias, der geboren ist, Jesus, der da heißt Christus. Also, Jakob, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, biologisch gesehen, ist ja der Josef gar nicht der Vater von Jakob. Aber im alttestamentlichen jüdischen Denken ist eigentlich nicht der biologische oder der biologische Stammbaum der Entscheidung gewesen, sondern wichtig ist gewesen, ich habe langsam ein Genusch mit all diesen Namen. Josef hat Jesus als seinen Sohn anerkannt. Er hat ihn eigentlich wie adoptiert und so auch erzogen. Und somit war Jesus der legitime Erbe von Josef. Und damit auch berechtigt, das Geschlecht weiterzutragen. Und um das geht es hier. Und eins ist ja auch klar: hier in dem jüdischen Denken ist immer ein bisschen der Vater entscheidend im Stammbaum. Wir hingen hier in diesem Lebenslauf ganz viele Männer. Die Frauen sind eigentlich nur dann erwähnt, wenn irgendeine besondere Geschichte war. Das sehen wir heute ein bisschen anders, aber damals war einfach das die Zeit gewesen. Und darum ist hier der Stammbaum bis zu Jesus weitergezogen. Warum ist das wichtig? Weil Jesus behauptet, er sei der Sohn von Gott. Das war eine ganz zentrale Aussage. Er sei der Messias oder Sohn von Gott. Und das hat der C.S. Lewis ganz schön auf den Punkt gebracht. Entweder war Jesus der gewesen, den er gesagt hat, und dann ist das alles, was er gelehrt hat, ist Wahrheit. Und dann ist er der Messias und der Sohn von Gott. Und dann ist er die grösste Hoffnung für die Welt. Oder aber, das, was er erzählt hat, dass er der Sohn von Gott ist, der Messias ist, stimmt nicht. Dann ist er aber nicht einfach ein netter Prophet und ein cooler Lehrer und ein vorbildlicher Mensch, sondern dann ist er der grösste Lügner, den es je gegeben hat. Weil seine zentrale Aussage war, ich bin der Messias, ich bin der Sohn von Gott. Es gibt da nicht einen Graubereich. Es gibt, entweder ist er Sohn von Gott oder er ist es nicht. Und er wäre der grösste Lügner gewesen. Und für Matthäus ist es sonnenklar. Er ist Sohn Gottes. Und darum steht das da. Aber schauen wir mal ein bisschen genauer her und fangen wir ganz vorne an. Da stockeln wir als erstes über Abraham. Der Abraham hat die Verheißung gehabt, dass er Vater wird von einem grossen Volk. Dass er zahlreiche Nachkommen wird haben. Die Stelle, wo Gott ihm den Himmel zeigt und ihm sagt, so viele Nachkommen, wie du Sterne siehst, wirst du haben. Das Problem ist nur, er war dann so sehr alt und hat immer noch keine Kinder gehabt. Und so denkt der Abraham, ich muss auch die Sachen ein bisschen selber in die Hand nehmen, sonst wird das nichts. Und was macht er? Er schwängert seine Magd Hagar. Ich vermute jetzt mal, dass man Hagar nicht einmal gefragt hat. Und am Ende kommt es ja noch dicker, sie gebiert ihm einen Sohn und er schickt Hagar näher mit seinem eigenen Sohn wortwörtlich in die Wüste. Liebe Leute, das ist ein Skandal. Das ist eine Vergewaltigung, auf Berndeutsch gesagt. Das ist MeToo im Quadrat. Das wäre unakzeptabel, das Vorgehen. Und hier, bereits beim ersten Namen von dem Stammbaum vom Sohn Gottes, stocken wir über so einen Skandal. Skandal Nummer 1. Dann geht es weiter. Jakob. Liebe Leute, die Geschichte haben die meisten von uns wahrscheinlich schon zuerst mal in der Sonntagsschule gehört oder im Ara-Treff. Die Geschichte, wo er seinen eigenen Vater betrügt, er beschießt und er gibt sich aus als seine Brüder, der ältere Sohn, und er schwindelt so das Erstgeburtsrecht, der Segen vom Vater. Der Jakob kommt durch Beschiss und Betrug in die Liste. Skandal Nummer 2. Der beschießt, dass er hier reinkommt. Juda und Tamar. Das wollt ihr gar nicht wissen. Nein, das ist eigentlich noch schlimmer, oder? Tamar ist die Schwiegertochter von Juda. Und weil sie mit ihrem Mann, dem Sohn von Juda, kein Kind kann haben und er dann auch stirbt, wird sie weitergeben an sie Brüder. Das war auch damals Kultur und so üblich. Sie wird auch nicht schwanger. Am Schluss geht sie sich als Prostituierte aus und schlaft mit dem Juda. Also, auch das ist offenbar bei der Bibel einfach so erzählt. Das war auch noch gar nicht aufregend. Aber sie gebiert ihm einen Sohn. Also von ihrem Schwiegervater. Das ist der Stammbaum vom Sohn von Gott. Dann geht es ein bisschen weiter. Rahab ist eine ehemalige Prostituierte. Okay, sie nimmt Kundschafter von Jericho auf und wird so verschont. Aber ja, jetzt in einem Lebenslauf von einem heiligen Sohn Gottes ist jetzt das auch nicht eine unrühmliche Geschichte. Also ich meine, wenn ich Gott wäre, oder? Ich bin es nicht, keine Angst. Aber wenn ich doch den Stammbaum zeichnen würde vom Sohn von Gott, dann würde ich doch schauen, dass da möglichst tadellose und heilige Leute drin sind, dass das kein Stein des Anstoßes gibt, her bis zum Sohn von Gott. Ich meine, er ist heilig. Und da, wir sind irgendwie beim dritten oder vierten Skandal und das ist noch nicht fertig. Boas und Ruth, immerhin mal ohne schöne Geschichte, oder? Die Ruth, die mit ihrer Familie der ganzen Sippe müssen flüchten wegen Hungersnot, die in ein fremdes Land gekommen sind, wo dann sowohl ihr Schwiegervater, der Mann von der Noemi, stirbt, wie auch ihr eigener Mann stirbt und die zwei Frauen sich entscheiden, wieder zurückzugehen. Und die Ruth, die sagt, ich begleite die Noemi. Und sie geht zurück und der Boas nimmt sich eigentlich den zwei Frauen an, hilft ihnen aus der Armut raus und heiratet die Ruth. Eine schöne Geschichte. Auch die gibt es. Dann kommt der David und seine Batzi. David und Batzeba. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Ich meine, der Satz ist schon so formuliert, dass jeder sieht, da stimmt etwas nicht, oder? Mit der Frau des Uria, mit einer Frau von einem anderen. Hallo, was ist denn da los? Also, das andere steht da gar nicht drin. Er hätte den Mann von dieser anderen Frau, den Uria, noch umlegen lassen. Das war dann noch so das Dessert gewesen. Und dann, die Geschichte geht noch weiter, oder? Wir haben auch die Könige hier, da wissen wir nicht so viel drüber. Die einen Könige waren eher gute Könige, die anderen etwas weniger. Aber es kommt eigentlich nie mehr so eine Skandalgeschichte vor. Der Zerubabel ist vielleicht noch speziell zu erwähnen. Das ist der, der eigentlich nachher, wo sie zurückgekommen sind, nach dem Exil wieder mitgeholfen hat, den Tempel aufzubauen. Hier ist ja auch spannend, wie der Satz vor der babylonischen Gefangenschaft und nach der babylonischen Gefangenschaft so ein zeitliches Ereignis ist, das hier explizit erwähnt wird. Hier einfach schnell ein Einschub. Wir haben ganz viele Nachrichten die Tage, die schwierig zu verdauen sind, wo wir uns Sorgen machen, wie weit runter geht es noch mit dieser Welt. Gerade die Nacht, wo wir jetzt gelesen haben, dass die Amerikaner jetzt auch eingegriffen haben im Iran, da kann man sich fragen, wo soll das noch herführen. Aber das haben sich die Freunde damals auch gefragt, wo sie ins Exil gekommen sind, auf Babylon. Und dann sind sie zurückgekommen und die Geschichte ist weitergegangen, bis zum Sohn von Gott. Und das ist etwas, was hier ein bisschen versteckt drinsteht, aber das ist, wie Gott Geschichte schreibt. Und egal wie düster die Moment, die Welt aussieht im Moment, Gott schreibt seine Geschichte. Die Geschichte geht dann weiter bis her zum Josef. Was einfach auffällt hier in diesem Stammbaum, da hat es Menschen drin, ja, wo Glaubensvorbilder sind, wie ein Boas oder ein Zerubabel, auch ein Stück weit der David. Menschen, die beeindruckend da haben, die gelebt haben, vorbildlich gelebt haben, gute Werte vertreten haben, wo wir sagen, mal, das ist gut und das werden wir auch. Die sind die Linie eingebunden. Aber es gibt hier drin auch ganz viele Namen, die sich grobe Fehltritte erlaubt haben. Vom Gröbsten. Für uns wären so Menschen in wichtigen Ämtern eigentlich nicht tragbar. Wenn ich mir so eine Geschichte erlaube, wie der David mit der Batzeba, ich wette, ihr werdet mich nicht da vorne sehen. Oder? Seien wir doch ganz ehrlich. Das ist ein No-Go. Für Gott ist das offenbar kein No-Go. Er schreibt seine Geschichte, ja, mit Glaubenshelden. Aber er schreibt seine Geschichte auch mit Versager. Und zwei Sachen werden mir bei diesem Gedanken wichtig. Es sagt etwas aus über Gottes Vergebung. Eindrücklich finde ich das beim David. Ja, der Mann hat Mist gebaut. Grossen Mist. Aber er wird trotzdem ein Mann nach Gottes Herzen bezeichnet in der Bibel. Gott hat ihm vergeben. Aber vergeben heisst nicht alles vergessen und auslöschen und wir reden nicht mehr darüber. Zur Erinnerung, der erste Sohn von der Batzeba hat sogar müssen sterben. Und hier in diesem Stammbaum steht das so da, dass das für alle Generationen, für alle Menschen, für immer sichtbar wird sein, was er da für einen Bock geschossen hat. Also wenn ich einen Bock geschossen habe, ja, und Buss tue, dann ist das zehnt, aber dann werde ich dann bitte nicht noch, dass es so prominent da in der ganzen Welt umgepasunet wird. Aber das ist da. Und es gehört zum David. Aber ihm ist vergeben, weil er aus tiefstem Herzen bereut hat und um Vergebung gebeten hat. Wir sagen dem Mann, er hat Buss da. Er hat Buss da. Und wer will, kann den Psalm 51 nachlesen. Das ist im David sein Buss-Psalm. Wo er wirklich vor Gott ist und sagt, hey, ich habe einen Seich gemacht, ich habe einen Mist gemacht, vergib du mir. Und ich meine, Wenn es so formuliert wäre wie in den anderen Fällen, dann würde hier einfach stehen, David zeugte Salomo mit der Bathseba. Das wäre ja auch richtig. Es wäre auch zumindest nicht gerade so offensichtlich. Und streng genommen ist es zum Zeitpunkt, wo der Salomo gezeugt worden ist, schon gar nicht Frau vom Uria gesehen, sondern vom Salomo, aber jetzt mal das Detail. Aber das ist explizit hier erwähnt, weil Gott will, dass das die Menschheit auch weiss. Und trotzdem steht er da mit der Frau des Uria. Und etwas fällt mir auf, wenn wir das hier anschauen. Wir sehen vorher, wie das negative Verhalten, sexuelle Übergriffe, aber auch das Lügen und Bescheissen, ein bisschen weitergeht von einer Generation zur anderen. Vom Abraham zum Jakob, Judah, Tamar. Es geht so weiter. Es wird wie weitergehen von einer Generation zur anderen. Und erst ab dem Punkt, wo der David erwähnt ist, wo wir wissen, er hat wirklich Buße getan, er hat bereut und Gott hat ihm vergeben. Von dort an sehen wir in der Geschichte wie ein bisschen eine Wandlung. Es war nachher nicht jeder perfekt gewesen. Es war nachher nicht einfach alles gut gewesen. Aber irgendwie ist von dem Moment an die Geschichte über Generationen ein bisschen von dem Negativen her zum Segen geworden. Buße kann die negative Prägung von ganzen Generationen in Segen verwandeln. Egal, was deine Familiengeschichte war, wie strub das sie auch mal war, Buße und Hinwendung zu Gott kann die Geschichte für Generationen verändern in deiner eigenen Familie. Ja, Gott schreibt seine Geschichte nicht nur mit den grossen Helden, sondern auch mit den Versagern. Und ich weiss nicht, wie es dir geht bei diesem Gedanken, aber ich finde das unendlich befreiend. Ich passe perfekt in die Liste. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Aber das finde ich enorm befreiend. Gott braucht keine Leute, die heilig sind bis an den Bach haben. Aber er braucht Menschen, die mit ihm unterwegs sind, die Buße tun und mit ihm weitergehen. Und Gottes Geschichte hört ja auch hier nicht am Schluss mit Jesus auf. Sie geht weiter seither. Und wir alle, wir sind Teil von dieser Geschichte. Und ob mein Name am Ende in dieser Liste als Glaubensheld steht oder als einer, der einen Skandal verursacht hat, das liegt ein Stückchen weit in meiner Hand. Ich habe euch letztes Jahr hier ein Bild gezeigt von einem Baum in unserem Garten. Und ich habe gemerkt, das hat die Gemeinde noch ein bisschen beschäftigt. Das haben mich einige von euch angesprochen, was jetzt eigentlich mit unserem Baum passiert ist. Und ich werde euch hier auf dem Laufenden halten. Neu ist der Vergleich. Wir haben dann gesagt, es gibt Sachen in unserem Leben, die uns zwar lieb geworden sind, aber wo wir eigentlich wissen, die nicht gut sind. Und für das steht der sterbende Baum. Der ist ziemlich morsch, hat keine Blättchen mehr oben. Aber wir haben unsere Hängematte daran können aufhängen. Und ich will ihn nicht weghaben, weil sonst kann ich meine Hängematte nicht mehr aufhängen. Wenn ich neue Baum pflanze, kann ich sie nicht mehr aufhängen. Und genau so ist es doch mit den Sachen, die wir manchmal lieb haben in unserem Leben. Aber es ist kurzfristig gedacht. Weil irgendwann ist der Baum so morsch, dass er umgeht. Und womöglich macht sich noch einer weh auf dieser Hängematte. Und wenn ich die negativen Sachen, die Skandale in meinem Leben nicht ausmerze, dann ist es zwar im Moment angenehmer, aber langfristig bringt es keine Frucht. Und wenn ich jetzt den Morschbaum umhaue und eine neue pflanze, vorne rechts, hat noch ein wenig Blättchen, dann machst du etwas Neues. Es wird jetzt noch ein Zeitchen dauern, bis wir an diesem Bäumchen unsere Hängematte aufhängen können. Aber irgendwann wird der Baum stabil genug sein. Und der wird stabiler sein als der Morschbaum vorher. Und der wird dann noch ein bisschen mehr Blättchen haben und sogar noch mehr Schatten geben. Aber vielleicht, ich bin jetzt kein Gärtner, ich weiß nicht, wie lange das geht, aber vielleicht erlebe ich das nicht einmal mehr. Vielleicht erlebt das erst die nächste Generation. Und was wir manchmal ein bisschen aus den Augen verlieren, es geht in unserem Leben nicht nur um uns. Es geht nicht nur um mich. Sondern auch um die Auswirkungen, die mein Leben auf die Menschen um mich herum und die zukünftigen Generationen hat. Wir sind alle in einer Zeit aufgewachsen, wo die individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Wir sind Kinder von unserer Zeit. Wir sind von einer Generation geprägt, wo es darum geht, wo die erste Frage ist, was bringt es mir und was habe ich davon? Was habe ich davon? Und die Auswirkungen davon, die sehen wir überall in unserer Gesellschaft. Und ich nehme mich selber auch gar nicht aus, ich bin genau so. Wenn ich Entscheidungen treffe, dann ist die erste Frage mal, ja, was heisst das für mich? Zweitens vielleicht noch, und für meine Familie. Aber dann hört es dann schnell mal auf. Dann denke ich nicht weiter darüber nach. Ein Beispiel ist Klimaerwärmung, oder? Wir wissen doch eigentlich alle mittlerweile, viel Auto fahren und in der Welt rumfliegen ist nicht so gut fürs Klima. Aber hallo, wenn es jetzt um mich geht, ja, ich darf doch wegen dem jetzt gleich noch in die Ferien mit dem Flieger. Und ich darf doch mit dem Auto dorthin fahren. Wenn ich mir persönlich dann einschränken für etwas anderes, für ein Kollektiv, für vielleicht die nächste Generation, ja, hallo, da hört es irgendwo auf, oder? So sind wir doch alle geprägt. Ich auch. Oder wenn wir jetzt über unser Gebäude hier reden, wo wir ja auch irgendwo ein bisschen Geld brauchen. Ja, also sollte keiner von euch auf die Idee kommen, Marcel, wenn du die Camper verkaufst, hätten wir ein bisschen mehr Geld im Baufonds. Oder? Da hört es dann irgendwo auf. Aber so sind wir geprägt. In erster Linie geht es ja mal, dass wir es gut haben. Und das hat mich auch ein bisschen an unser Gebäude wieder erinnert. Im Jahr 2018 haben wir das 125-jährige Jubiläum von dieser Kapelle hier gefeiert. Das ist mittlerweile schon 7 Jahre her. Ich habe es eigentlich nicht geglaubt, als ich es nachher geschaut habe, aber es ist schon wieder 7 Jahre her. Wir feiern eigentlich das Jahr 132 Jahre Kapelle. Und ich habe damals an diesem Jubiläum hier Predigt gehalten. Und als ich das noch in Stürme gelesen habe, sind mir drin ein paar Absätze begegnet, wo ich das Gefühl habe, ich möchte die gerade eins zu eins wieder so sagen. Vielleicht würde ich es heute anders formulieren. Aber ich möchte es eins zu eins so sagen. Es tut mir leid, die, die sich jetzt noch mal daran erinnern, ist jetzt halt Wiederholung. Aber es passt sehr gut. Zitat Anfang. Versuchen wir uns in die damalige Situation hineinzuversetzen. Man hat sich bis jetzt irgendwo in Stuben oder vielleicht auch Restaurant, das weiß ich nicht genau, für einen Gottesdienst getroffen. Und plötzlich hat jemand die Idee, kommt, wir bauen eine eigene Kapelle. Das war eine mutige Entscheidung. Eine mit Konsequenzen. Und ich bin mir sicher, das war damals keine einfache Entscheidung. Und da hat es verschiedene Stimmen gegeben. Die einen waren dafür und gesagt, coole Idee, komm, wir machen das. Und andere haben gewarnt, das kommt nicht gut, das ist eine Nummer zu gross. Es hat heftige Diskussionen gegeben. Die einen wollten vorangehen, die anderen waren vorsichtig, genau wie heute auch. Und sie haben dann noch lange nicht alles gesehen. Aber sie haben vertraut und gehofft. Sie haben etwas riskiert. Und ich gehe davon aus, dass das viel Energie und Geld gekostet hat, was sie in das Gebäude investiert haben. Und dass es jeder, der dabei war, auch etwas gekostet hat. Und ich vermute auch, dass damals der eine oder andere gesagt hat, hey, liebe Leute, ohne mich, da mache ich nicht mit. Und sich ausgeklinkt hat. Aber sie haben den Schritt gewagt. Und seither sind in diesem Gebäude hier Tausende von Menschen ein- und ausgegangen. Hier in diesem Saal, den man schon mehrfach vergrößert hat. Oder unten in den Kellerräumen, wo Generationen ins Gadi gegangen sind. Oder im Kapelle unten gebetet haben. Tausende von Menschen haben hier das Evangelium gehört. Und viele haben hier in diesen Räumlichkeiten ihr Leben mit Gott angefangen oder grosse Glaubensschritte gemacht. Das berührt mich. Und ich bin sicher, dass die Männer und Frauen von damals, die den Grundstein gelegt haben für diese Kapelle, die wären begeistert, wenn sie das heute sehen würden. Nicht im Sinn, wow, was sind wir doch für 7 Siechen, wir haben es gut gemacht. Nein, weil sie begeistert darüber wären, was Gott daraus hat werden. Sie haben Geschichte geschrieben. Sie haben sich hineinlassen in die Geschichte, die Gott schreibt, obwohl sie noch nicht gesehen haben, wie das rausgeht. Zitat Ende. Aber gerade vor 2 Wochen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wo wir da vorne eindrückliche Zeugnisse gehört haben von Leuten, die sich taufen lassen, ist mir das neu bewusst worden. Drum machen wir das hier. Drum, genau drum. Und wir stehen auch immer wieder an diesem Punkt, jeder für sich persönlich. Wie ernst ist es uns mit dieser Jesus-Nachfolge? Bin ich bereit, ihm wirklich ganz zu vertrauen? In jedem Aspekt von meinem Leben. Selbst wenn ich das sage, das Resultat heute vielleicht noch nicht sehe, selbst wenn ich es mein Leben lang vielleicht nicht wieder sehe, aber dann die nächste Generation. Und wo stehen wir als Gemeinde? Wir reden jetzt schon länger über das Bauprojekt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich persönlich bin länger, je mehr begeistert davon. Gestern hat uns die Gruppe die aktuellen Pläne gezeigt. Sie haben übrigens so hinten links im Saal, wer sie gestern nicht gesehen hat. Ich finde es genial, was unsere Projektgruppe da erarbeitet hat. Ja, das ist eine grosse Kiste. Und ja, ich habe noch keine Ahnung, wo das Geld herkommen soll. Und ja, es geht nur, wenn jeder hierin bereit ist, seinen Beitrag zu leisten. Und es geht wahrscheinlich auch nur, wenn jeder bereit ist, ein bisschen von seinem Wohlstand abzugeben für die ganze Gemeinde und die zukünftigen Generationen. Und das gilt nicht nur für die Millionäre unter uns, sondern auch für die Sozialhilfeempfänger. Das betrifft jeden. Jeden. Nein, wir machen das nicht für uns. Es geht hier um die kommenden Generationen. Und so wie der Abraham damals nur Sterne gesehen hat, wo Gott ihm gesagt hat, er soll in den Himmel schauen. Und Gott zu ihm sagt, so viele Nachkommen wirst du mal haben, wie du Sterne siehst. Und der Abraham hat dann noch nicht viel gesehen von dem. Er hat bis zu seinem Lebensende nur kleine Ansätze gesehen von dem. Aber er wäre heute begeistert, wenn er sieht, was daraus geworden ist. Ich nehme 2 Sachen mit aus diesem Stammbaum. Erstens, Gott braucht keine perfekten Glaubenshelden. Er schreibt seine Geschichte mit allen Menschen, mit dir und mit mir. Und ja, da sind ein paar unperfekte Leute in diesem Geschlechtsregister, ich passe da perfekt rein. Und Buß kann Familiengeschichten verändern, über Generationen. Und zum Segen werden. So ist Gott. So vergibt Gott. Und das Zweite, ich möchte die Geschichte weiterschreiben. Es geht mir nicht darum, dass mein Name eines Tages in den Geschichtsbüchern oder in den Chroniken vom EGW gross dasteht. Aber ich möchte jemand sein, der etwas bewegt und der für die kommende Generation einen Unterschied macht. Weil dass es einen Unterschied macht, irgendwann, ob der Marcel Gehry gelebt hat oder nicht, im positiven Sinn. Und eigentlich mündet alles auch in den Satz, der in unserem Leitbild steht, wir beten Gott an und verändern die Welt. Amen.
Wir singen miteinander Kumbaya. Das ist ursprünglich ein Appell an Gott, herzukommen und uns zu helfen.
Kumbaya, mein Ort, Kumbaya. Kumbaya, mein Ort, Kumbaya. Kumbaya, mein Ort, Kumbaya. Oh Lord, kumbaya. singing, Lord, Kumbaya. Crying, Lord, Kumbaya. Someone's crying, my Lord, Kumbaya. Someone's crying, my Lord, Kumbaya. Oh, Lord, Kumbaya. Someone's praying, my Lord, Kumbaya. Someone's praying.
Das ist für dich. Das mache ich für dich. Tönt das nicht gut? Lass das unser Herz nicht höher schlagen. Ganz wenn es etwas Besonderes, etwas Grosses ist. Das mache ich genau für dich. Und das mache ich für dich, ist eigentlich das Gleiche. Das mache ich für euch. Das sind einfach alle damit gemeint. Aber ganz persönlich dürfen wir ja das für euch dürfen wir umdeuten. Das mache ich für dich. Und als die Stunde da war, setzte er sich zu Tische und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat sehnlich verlangt, dieses Passamal mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es in seiner Vollendung gefeiert wird im Reiche Gottes. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet darüber und sagte: Nehmet ihn und teilet ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von jetzt an vom Gewächs des Weinstockes nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es, gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nach der Mahlzeit den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird.